Bitte um Nachsicht, so ist das manchmal im Eifer des Gefechts. Wir haben in dieser Sitzung, die ich hiermit eröffne, einen Tagesordnungspunkt, der aber auch zu spannenden Fragen führen wird, da bin ich mir ganz sicher, nämlich zum Thema Jahreswirtschaftsbericht. Die neuen Wirtschaftsdaten haben wir, glaube ich, alle gesehen. Aber ganz wesentlich ist ja die Frage der Transformation der Wirtschaft, die Wechselwirkung mit dem Thema Klimaschutz und auch die Folgen des Klimawandels oder auch die Fragen der Biodiversität. Ich freue mich sehr, dass wir jemanden hier in unserer Runde haben als Sachverständigen, der sich mit all diesen Fragen auch beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt, nämlich Herrn Diplom-Verwaltungswissenschaftler Roland Zieschank. Sehr geehrter Herr Zieschank, herzlich willkommen in dieser Runde. Wir haben wie immer verabredet ein Eingangsstatement von so 10 bis 15 Minuten. Die Uhr läuft im Würfel runter und wir machen anschließend unsere übliche Fragerunde nach üblichem Verfahren. 5 Minuten für Frage inklusive Antwort. Unsere Veranstaltung wird live übertragen auf Kanal 4 und die Präsentation, die wir gleich sehen werden, wird auf Drucksachennummer 2026-138 verteilt. Sehr geehrter Herr Zieschank, ich hoffe, die Technik ist startklar. Und in diesem Sinne, Sie haben das Wort. Bitte legen Sie los. Ja.
Schönen guten Tag von meiner Seite. Erstmal danke an die Frau Beck, die die Initiative dazu gestartet hat. Und danke an Sie dann für die Einladung. Insofern sehr geehrte Mitglieder vom Parlamentarischen Beirat. Ich habe zum Glück das Privileg, dass ich keine direkte Vorgabe bekommen habe von Ihnen, über was ich direkt sprechen sollte. Das ist relativ selten dann bei wissenschaftlichen Vorträgen. Insofern habe ich etwas gefunden, was vielleicht dann auch Sie ein bisschen überrascht. Und deswegen ist die Idee jetzt vielleicht eher ein übergreifendes Thema mal anzusprechen, was eventuell auch für neuere, ja, wie soll man sagen, Koalitionsverhandlungen noch eine Rolle spielen könnte. Aber das sehen Sie und werden Sie dann entscheiden. Ja. Meine Empfehlung ist die Weiterentwicklung des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung in Richtung eines Jahreswohlstandsberichts. Und Grundlage für diese Empfehlung sind auch einige Forschungsprojekte, an denen ich mit beteiligt bin. Es gibt ein großes Projekt, das jetzt ausläuft, nennt sich Modernisierung der Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland und wird vom Forschungsministerium gefördert. Da geht es aber auch noch um die umweltökonomische Gesamtrechnung und auch betriebliche Wirtschaftsberichterstattung. Und es gibt ein BFN-Projekt über Empfehlungen für nachhaltige Wohlfahrtsindikatoren. Ich will auch nicht verschweigen, dass ich beteiligt war an einem Gutachten zusammen mit Professor Diefenbacher im Auftrag von Bündnis 90 Die Grünen, wo wir schon vor 5 Jahren, na, vor 7 sogar schon, mal erste Stellungnahmen geschrieben haben, wie man den Jahreswirtschaftsbericht ein Stück weit vielleicht erweitern kann. Als Hintergrund zu einer Diskussion, wir stehen da nicht mit alleine, aber die Diskussion findet insgesamt, glaube ich, eher noch im Ausland statt. Also es gibt eine wichtige Grundlage, das ist die Weltbank von 2018, die bisher immer The Wealth of Nations geschrieben hat, sozusagen was die normalen Inhalte von Wachstumsberichten und Wirtschaftsberichten sind. Jetzt nennt sie das seit 2018 The Changing Wealth of Nations. Zur selben Zeit hat sich eine Wellbeing Economy Alliance gebildet, also die sozusagen das gesellschaftliche Wohlergehen und Lebensqualität in den Vordergrund stellt. Mit Neuseeland, Kanada, Norwegen, Schweiz kam dazu, aber Gründung war Schottland. Und es gibt eine Studie, die kaum, glaube ich, bekannt ist bei uns in Deutschland, Beyond Growth von der OECD, wo man einen neuen wirtschaftlichen Ansatz eigentlich gesucht hat, um mit den modernen Herausforderungen zurechtzukommen. Und sie hat zur selben Zeit die OECD ein Zentrum eingerichtet über gesellschaftliches Wohlergehen, Inklusion, Nachhaltigkeit und eben auch Chancengleichheit. Was weiter dazu kommt und für uns eine Rolle spielt, ist, dass die UN mit ihrer Statistikkommission 2021 einen Beschluss gefasst hat zur Erweiterung der umweltökonomischen Gesamtrechnungen um ein sogenanntes Ökosystem-Accounting. Auf das komme ich dann nachher noch näher. Also sagen eine Bilanzierung von zu Ökosystemen und die aus meiner Sicht immer noch weithin unbekannte Kommission Zukunftsstatistik hat Empfehlungen gegeben, übrigens sehr unabhängig von unserem Forschungsvorhaben, zur Weiterentwicklung der deutschen Statistik. In dem Fall ging es auch um Wohlfahrtsindikatoren, um Ökosysteme und Biodiversität. Ja, damit das Thema nicht zu weit wird, wir können aber nach einer Diskussion auch auf andere Bereiche noch kommen. Ich würde gerne den Fokus hier auf Naturvermögen legen, also auf die Einbeziehung von Naturkapital und Ökosystemleistungen. Wiederum kann man sich hier auf die Weltbank berufen. Sie hat konstatiert, 2018 Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert hängt nicht nur vom produzierten Kapital ab, sondern genauso viel von Investments in Humankapital, in Anführungsstrichen, der Stärke unserer Institutionen und der Regierungsqualität und eben auch der Integrität von unserem Naturkapital. Und seither bilanziert es die Weltbank auch. Parallel, aber von der Initiative her schon etwas früher, gab es eine Initiative in Großbritannien, unter anderem vom Umweltministerium, aber auch dem Natural Capital Committee. Das ist ein Expertenkomitee, was sich mit der Bilanzierung von Naturkapital befasst hat. Und sie haben als eines ihrer grundlegenden Statements festgestellt, dass Naturkapital sehr viele soziale Vorteile bietet, auch externe positive Effekte und letztendlich eben auch Public Goods im Sinne von eben Gemeinschaftsgütern, eben wie saubere Luft oder eben Wälder. Diese Public Goods und dieses Naturkapital ist zu oft eben ignoriert worden in den Entscheidungsfindungsprozessen. Und insofern waren diese Entscheidungen eben auch oft ineffizient. Und die Briten bringen das manchmal sehr gut auf den Punkt. Also resulting in natural capital and being overconsumed and underinvested in. Und dann eine merkwürdige Aussage aus unserer Sicht. Sie sagen, dass das bedeutet, dass das Wirtschaftswachstum, wenn man es sozusagen korrekt messen würde, jetzt oder korrekt im traditionellen Sinne niedriger ist, als es eigentlich sein sollte und dass unser Fortschritt und der Wohlstand der zukünftigen Generation eigentlich reduziert ist, wenn man das nicht einbezieht. Ein Schwerpunkt von den Forschungsprojekten, mit denen ich zu tun habe, liegt darin, dass wir uns konzentrieren auf Ökosystemleistungen. Und zwar deswegen, weil sie die Brücke zur Biodiversität und zu gesellschaftlichem Wohlergehen bildet. Was sind Ökosystemleistungen? Man kann unterscheiden zwischen Versorgungsleistungen. Das wären zum Beispiel Holzproduktion, Nahrungsmittel, aber auch beispielsweise Bestäubung, Regulierungsleistungen, beispielsweise eben Hochwasserrückhaltung oder Mikroklimaverbesserung. Und kulturelle Bedeutung natürlich im Sinne von, dass es so etwas gibt wie Schönheit von Landschaften, steht auch im Bundesnaturschutzgesetz, aber auch ein Stück weit natürlich so etwas wie Erholungsleistungen in Wäldern oder auch eben in Parks. Der Vorteil ist, dass man Ökosystemleistungen versucht, auch monetär zu fassen. Da komme ich nachher noch drauf. Und es ist sehr viel schwieriger, Biodiversität zu erfassen als oder einzubeziehen in eine Wirtschaftsberichterstattung. Ökosystemleistungen beruhen aber auf Biodiversität. Und man kann hier ihren Beitrag zur Gesellschaft dann sozusagen ein bisschen einfacher erfassen. Nur damit Sie sozusagen wissen, dass es da schon ja, empirischen Rückhalt dafür gibt. Es gibt eine Untersuchung über Landnutzung, Ökosystemleistungen und gesellschaftliches Wohlergehen. Das war eine Literaturauswertung von 180 Studien insgesamt. Und das Ergebnis war, the continuous supply of ecosystem services is the foundation of sustainable development of society and nature. Also sozusagen die wesentliche Grundlage hängt dann doch mit der Form der Landnutzung zusammen. Und selbst auf der Unternehmensebene ist von Vardon, das ist ein guter Spezialist aus Australien, es ist sinnvoll für das Management, sich mit Natural Capital Reporting zu befassen. Es wird von Investoren gewünscht, auch von Konsumenten ein Stück weit nachgefragt und zukünftig auch reguliert. Und jetzt ist etwas in der Zwischenzeit passiert, seit wir angefangen mit diesem Forschungsprojekt, wo wir dachten, wir sind hier sozusagen alleine Vorreiter. dass wir Allianzen sehen oder ähnliche Positionen, mit denen man nicht gerechnet hat. Auf der rechten Seite sehen Sie hier eine Broschüre oder eine Studie, die ist verfasst worden von den Zentralbanken und Aufsichtsbehörden mit einer Agenda, die sich mit dem Thema Biodiversitätsverluste und Systemstabilität befasst. Und der zentrale Satz in dieser Studie ist der, our core finding is that biodiversity loss is a source of financial risk. Also zuallererst für Unternehmen, aber dann eben auch, what can be a threat to financial stability and what falls within the mandate of central banks and financial supervisors. Das geht alles zurück auf mehrere Studien in Niederlanden und in Frankreich. Also die Zentralbanken sind hier sehr wachsam geworden und haben praktisch das Thema Biodiversität als ein Thema des finanziellen Risikos für die Volkswirtschaften gesehen. Das heißt, der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung ist auch ein Risiko für die Gesellschaften insgesamt. Dieser Bericht dieses Internationalen Beirats für Biodiversität und Ökosysteme hat 2019 schon festgestellt, weil ja auch der Parlamentarische Beirat insgesamt für nachhaltige Entwicklung mitsteht, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt den Fortschritt bei 80% der Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf Armut, Hunger, Gesundheit, Wasser, Städte, Klima, Ozeane und Land untergräbt. Nun gut, der Jahreswirtschaftsbericht hat darauf auch schon reagiert. Hier sehen Sie so verschiedene Kategorien, muss man jetzt nicht im Detail lesen. Wichtig ist, dass die ersten Indikatoren hier auch einbezogen worden sind in den Jahreswirtschaftsbericht. Unter anderem ein übergreifender Indikator zur Artenvielfalt und eben Landschaftsqualität, der eigentlich aus unserer Sicht eine ganz gute Stellung eben schon hat. Wenn Sie Näheres wissen wollen, erläutere ich Ihnen das gerne. Ich war auch bei der Entwicklung mit beteiligt. Vielleicht noch, Sie kennen ja den Jahreswirtschaftsbericht und dass er immer mehr sozusagen auch an Indikatoren aufgenommen hat im Rahmen von Konsultationsprozessen, stellt sich inzwischen ein bisschen die Frage, wie geht man denn dann um mit der Indikatorenvielfalt? Soll man noch Indikatoren aggregieren? Soll man so etwas wie der Fachbegriff Dashboard ist, also so ein Cockpit mit verschiedenen Akteuren, mit verschiedenen Instrumenten, die dann anzeigen, wie die jeweiligen Indikatoren aussehen, ob sie in den kritischen Bereich gehen, oder brauchen wir auch grafische Übersichten? Also so ist es ein bisschen unübersichtlich geworden. Und der Bezug auch zu Handlungsfeldern ist nicht unmittelbar immer erkennbar. Dieses ganze Kapitel Wohlfahrtsindikatoren ist wichtig, die Aussagen sind wichtig, aber der Bezug eben zu Handlungsfeldern wäre noch im guten Sinne ausbaubar. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Statistische Bundesamt arbeitet an einem Ökosystematlas. Das ist also für die gesamte Bundesrepublik eine Darstellung aller Ökosysteme, ihrer Ausbreitung, Größe und in einem zweiten Schritt auch einer Qualität. Also Sie haben eine Bilanzierung zum Ecosystem Extent Account, also zur Ausdehnung, und als zweites zum Ecosystem Condition Account. Und darauf aufbauend sollen dann später auch Ökosystemleistungen in der Bundesrepublik dann eben erfasst werden. Im Beispiel Wald eben nicht nur Holzproduktion, sondern CO2-Bindung, Erholungsleistung, Beitrag auch zum Naturschutz, zumindest in Mischwäldern. Nur um ein paar Stichworte zu nennen. Also wir haben hier ganz neue Informationsgrundlagen, die vielleicht auch für einen Jahreswirtschaftsbericht interessant sein könnten. Die EU-Ebene überspringe ich mal gerade. Was machen wir, wenn wir jetzt sozusagen feststellen, dass die Natur quasi für uns arbeitet, wir das aber weder bilanzieren, also wir bilanzieren nicht sozusagen die positiven Effekte, und wir haben auch in vielen Modellen, sei es jetzt bei den Wirtschaftsforschungsinstituten oder auch noch bei der Bundesbank, auch nicht sozusagen die Schäden bilanziert, sondern es sind wirtschaftliche Kenngrößen, die da immer eine Rolle spielen. Aber wenn wir sagen Trees at Work, was machen wir damit? Das ist jetzt hier eine Übersicht, ein Grundschema eines Indikatorensystems. Man wird es aus der Ferne nicht lesen können. Aber links steht Bestände, ökonomisches Kapital, natürliches Kapital, Humankapital und Sozialkapital. Und das ist das, was ich eingangs erwähnte, was die Weltbank auch betont hat. Das taucht jetzt hier auf in diesem Schema. Mit diesen Beständen kann man wirtschaften, daraus entstehen Güter. Und durch die Nutzung kommt man dann auf die rechte Seite und kommt dann auf ein Thema Wohlfahrt. Also, und die wird hier in diesem System der Wohlfahrtsmessung auch weiter gesehen. Also es ist dann nicht nur, ja, wenn man so will, der materielle Wohlstand, sondern es geht dann auch um die Wohnsituation, um die Art, um das Verhältnis Arbeit-Freizeit, um Bildung, Gesundheit, soziales Netzwerk, Partizipation, physische Sicherheit und eben natürlich auch Umweltqualität und subjektives Wohlbefinden, was übrigens sehr viel stärker auch von Natur abhängt, als man manchmal glaubt. Das hat man in Corona-Zeiten dann nicht nur gesehen, sondern hat es auch nachweisen können, dann, wie hoch da die positiven Effekte dann eben von Parks und eben auch von Naherholungsgebieten war. Das erscheint uns jetzt hier wieder aufwendig, ist ein komplexeres System, zumal man auch Rückkopplungen hat. Ja, durch die wirtschaftlichen Aktivitäten entstehen natürlich auch Rückwirkungen auf diese Bestände dann, die sich verbessern oder verschlechtern. Es wird aber auch empfohlen zu investieren, also sprich Investitionen in diese Kapitalbereiche zu tätigen. Und das würde für uns auch heißen Investitionen in Naturkapital. Also oder in Ökosysteme. Das könnte ein neues Thema sein, mit dem man sich beginnt zu befassen. Es gibt auch ein Forschungsprojekt, das das BMUV gerade macht, im Sinne von natürlichem Klimaschutz. Der zentrale Punkt ist, es ist ein etwas komplexeres System, aber aus meiner Sicht vollständig. Manche finden es ja nach meiner Erfahrung zu komplex, vielleicht auch wieder zu aufwendig, aber es ist nicht revolutionär. Es ist von dem Schweizerischen Bundesamt für Statistik seit einigen Jahren herausgegeben und nennt sich Indikatorensystem Wohlfahrtsmessung. Und man hat hier zugleich aus meiner Sicht auch eine Möglichkeit der Strukturierung von den Wohlfahrtsindikatoren, wie wir es im Jahreswirtschaftsbericht haben. Oder wenn man möchte, und das liegt auch ein bisschen bei Ihnen im Parlamentarischen Beirat, je nachdem, wie er sich weiterentwickelt, ob man sagt, wir wollen eben diese Perspektive teilen, dass wir Natur und Ökosysteme mit einbeziehen in die Nachhaltigkeitsdiskussion und eben auch in dem Jahreswirtschaftsbericht. Und insofern wäre das meine Anregung. Und wenn Sie wollen, gibt es noch eine Übersicht zu dem Forschungsprojekt über die Zukunft der Wirtschaftsberichterstattung. Das ist Open Access und können Sie also jederzeit dann auch mit herunterladen. Insofern vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Zieschank, herzlichen Dank für die Vorstellung. Ein spannendes Thema. Wir haben ja verschiedene Initiativen in der Pipeline, Wirtschaft wieder zum Funktionieren zu bringen. Und die Frage, welche Rolle spielen da Ökosystemleistungen, ist auch aus meiner Sicht tatsächlich etwas unterbelichtet im Moment. Und deswegen freue ich mich auf die Diskussion. Ich habe jetzt Frau Menge, glaube ich, gesehen und Frau Beck. Gibt es im Moment schon weitere Wortmeldungen? Das sehe ich im Moment noch nicht. Dann fangen wir erst mal so an. Frau Menge, dann Frau Beck.
Dankeschön, Herr Zieschank, für die Ausführung. Ich habe eine Frage, die sich auf die letzten Jahrzehnte bezieht, auch in Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit Professor Dr. Diefenbacher und den Degrowth-Kongressen, die wir kennen und wo immer angemahnt worden ist, neben dem Bruttoinlandsprodukt auch bitte schön den Wohlfahrtsindex zu berücksichtigen. Alles das, was Sie gerade aufgelistet haben, was zu einer ökonomischen und auch zu einer Gesamtrechnung, die eben auch die Sozialleistungen, auch die nicht entlohnten Sozialleistungen mit einbezieht, ist ja auch für Bundesländer ausgearbeitet worden. Es gibt überwiegend Bundesländer in Deutschland, die diesen Wohlfahrtsindex als großes Paket mit Indizes in Auftrag gegeben haben. Unter anderem Hamburg, unter anderem Schleswig-Holstein, ich meine auch Nordrhein-Westfalen. Also ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf. Ich war erstaunt, wie viele das sind. Umso erstaunter bin ich aber, dass es, also ich habe die Diskussion in Niedersachsen miterlebt. Da ist in Niedersachsen es leider nicht geglückt, weil es um die Indizes ging und das Umweltministerium zum Beispiel meinte, sie hätten die besseren Indizes und sie müssten jetzt diese nicht nehmen. Also meine Frage, warum dauert das so lange? Eigentlich ja etwas, was die Bevölkerung interessieren müsste. Also mich interessiert es zumindest brennend, wenn ich erfahre, wieso rechnen wir alles das, auch was katastrophal ist, ein in eine positive Wirtschaftsleistung. Also jedes Unwetter im Ahrtal zum Beispiel ist im Endeffekt positiv für das Bruttoinlandsprodukt, weil eben so viel an Maßnahmen bewegt werden muss, um diese Katastrophenfolgen zu bewerkstelligen oder auch im Falle der Katastrophe aktiv zu werden. Aber alles das, was dazu beiträgt, Katastrophen zu verhindern und die Wohlfahrt des Menschen, was ja oft leider auch gleichgesetzt wird mit, oder nicht leider, sondern was oft gleichgesetzt wird mit Wohlstand, außer Acht zu lassen. Und deshalb meine Frage, woran glauben Sie, liegt das, dass das immer noch nicht so verankert ist, auch nicht hier im Bundestag?
Ja, vielen Dank, Herr Zieschank. Direkte Antwort.
Ja, Sie sprechen jetzt sozusagen ein Vorläuferprojekt an, dass dieser nationale Wohlfahrtsindex, der so mal versucht worden ist, in die Indikatoren des Fortschrittsberichts mit einzubeziehen, der Bundesregierung, und zwar auch nur ergänzend. Also dieser nationale Wohlfahrtsindex, der zum Beispiel eben Verkehrsunfälle, Kriminalität nicht als wohlfahrtssteigernd ausweist, sondern eben letztendlich eben doch eben abzieht von dem, was man dann eigentlich quasi erwirtschaftet. Und insofern gab es dann auch immer eine unterschiedliche Kurve zwischen der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und dem nationalen Wohlfahrtsindex. Und wir haben das immer genannt illusionären Wohlstand. Ja, weil da immer eben praktisch nicht berücksichtigt worden ist, was eine Gesellschaft aufbringen muss, um überhaupt wieder das Niveau zu erreichen, was wir jetzt haben im sozialen Bereich, jetzt bei Reha-Maßnahmen und Ähnlichem oder eben auch bei Wiederherstellung im Bereich Natur. Ja, warum wird das nicht so groß aufgegriffen? Eigentlich ist mein Eindruck gar nicht so. Also es ist nur nicht, bei den Entscheidungsträgern ausreichend angekommen. Also der nationale Wohlfahrtsindex, ich sag's mal mit meinen Worten, ist der bekannteste unbeliebte Index in Deutschland. Insofern, als wirklich ganz viele Leute den kennen, ja, wenn man mal ins Gespräch kommt. Aber es wird immer noch eingewendet. In dem Fall waren die Widerstände in den Ressorts beim Finanzministerium, zum Teil beim Landwirtschaftsministerium. Und ein Stück weit muss man aber auch immer sehen beim Statistischen Bundesamt, weil die dann eine andere Art der Berechnung in einem Terrain hatten, wo sie selber immer aktiv sind. Wir haben dann mal gegengerechnet und so, wo überall Annahmen beim Statistischen Bundesamt seltsam sind, von Annahmen zu Mafia-Einkommen quasi, die dann auch in das BIP mit einfließen. Aber im Endergebnis ist es so, dass es sich ausgebreitet hat auf Bundesländerebene. Also wir haben wirklich jetzt so, ich glaube, bei 12 oder 13 Bundesländern gibt es einen regionalen Wohlfahrtsindex, der aus unserer Sicht auch nur die Diskussion voranbringen soll, was ist Fortschritt und was ist sozusagen ein qualitatives Wachstum. Auch hier geht es nicht darum, Wachstum als solches nicht mehr zu thematisieren, sondern es als qualitatives zu sehen, wo die Nebenfolgen quasi der Degradierung von Natur dann eben geringer sind und das schon frühzeitig einzubeziehen und nicht hinterher die Schäden zu beheben.
Dankeschön. Ich habe jetzt Frau Beck und dann mich selbst mal auf der Redeliste und Herrn Dr. Kraft. Bitte sehr, Frau Beck.
Ja, super. Schön, dass Sie da sind. Ich bin ja aus der Wirtschaft und finde immer spannend, auf die Chancen und auf die Risiken zu gucken. Und einmal finde ich spannend diesen unterschätzten Beitrag, den Sie auch aufgeführt haben von Ökosystemleistungen. Also, dass man guckt, wo ist eigentlich die Wertschöpfung dabei. Aber bei den Risiken, neben dem, dass die Zentralbanken natürlich auch sagen, bei Klima machen sie es ja schon eine Weile, bei Biodiversität haben sie es jetzt, wie Sie vorgetragen haben, ja auch erkannt. Das Weltwirtschaftsforum in Davos publiziert einmal im Jahr den Risikobericht für die Weltwirtschaft und da ist immer perspektivisch extreme Wetterereignisse und Biodiversität sind die beiden Top-Risiken für die gesamte Weltwirtschaft. Also das ist einfach krass. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass diese noch Bundesregierung es geschafft hat, quasi den Jahreswirtschaftsbericht, um diese Perspektiven zu ergänzen. Gleichwohl möchte ich mich an der Stelle auf Ihre Priorisierungsüberlegungen beziehen. Denn wenn man einen Indikator hat wie das BIP, ja, der ist ja schon, kann man ganz viel darüber diskutieren. Und dann hat man aber 34 mit Nachhaltigkeit. Dann ist natürlich die berechtigte Frage, wie kann man das denn dann eigentlich nutzen, um zu steuern, um meine Entscheidungen darauf zu basieren? Weil wenn man dafür muss man Bock haben auf evidenzbasierte Führung. Aber wenn wir das in dieser Runde mal als Annahme voraussetzen, muss man das natürlich wissen. Haben Sie da noch mehr Ideen außer quasi prozessual? jetzt zu sagen, man bräuchte ein Dashboard oder kann man sich das mit irgendwelchen anderen Logiken innerhalb der Nachhaltigkeits-KPIs nochmal irgendwie priorisieren, dass Sie einfach sagen, das muss jetzt aus Wirtschaftssicht oder aus irgendeiner Sicht der oder der Indikator sein. Dann andersrum gedacht, wir haben ja die planetaren Grenzen. Da ist auch Süßwasser, Phosphor, Versauerung der Meere und so dabei. Ich glaube nicht, dass jedes Land auf der Welt bei allen planetaren Grenzen immer gleichermaßen betroffen ist. Aber sehen Sie noch irgendwelche Lücken auch beim Indikatoren-Set? Und genau. Und wenn Sie sich einen einzigen aussuchen würden, welcher wäre denn der KPI, den man in der Tagesschau neben dem BIP sehen sollte?
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Direkte Antwort.
Ja, jetzt bringen Sie mich insofern ein bisschen in Verlegenheit, als ich lange Zeit auch Anhänger einer Kennziffer war, sozusagen. Ne? Aber inzwischen eben nicht mehr. Und zwar einfach deswegen, gerade wenn wir jetzt das Thema, also es hängt immer ein bisschen von ab, welche Nachhaltigkeitsbereiche wir nehmen. Ne? Wenn man Bildung nimmt, hat man dann wieder so Indexbildung wie bei PISA oder so, ja. Aber bei Biodiversität ist es schwierig. Das Einzige, was man machen könnte, ist eben, das war so ein Versuch, hier die Ökosystemleistungen sozusagen anstelle von Naturvermögen zu nehmen. Und die lassen sich bilanzieren. Also man könnte dann die Ökosystemleistungen von den Hauptökosystemen in Deutschland, also Agrarökosysteme, Waldökosysteme, auch urbane, könnte man zusammennehmen und sagen, so und so hoch, wenn das Statistische Bundesamt in diese Richtung geht, wären dann die gesamten Ökosystemleistungen. Und da das inzwischen aber auch schon eigentlich Stand der, wie soll ich sagen, der Praxis ist oder guter Praxis, dass man das per Internet macht, dann gibt es dann quasi die Möglichkeit, eine Kennziffer zu bringen, was die Ökosystemleistungen beitragen zum gesellschaftlichen Wohlergehen. Die Stufe drunter wäre, wie groß ist der Beitrag der jeweiligen Hauptökosysteme in Deutschland. Und dann kann man es immer noch weiter auffächern wie beim Statistischen Bundesamt und hat am Schluss auch noch die Datengrundlage. Und diese sozusagen Informationspyramide ist eigentlich das, was aus meiner Sicht jetzt so im Prinzip gut wäre. Ja, weil die Gefahr, die man hat, wenn man einen Indikator auswählt, ja, es gibt dann jetzt hochkomplexe neue Indikatoren, die wir aber für Deutschland auch erstmal entwickeln müssten. Und selbst die sind dann äußerst komplex. Das nennt sich dann unter anderem, kleinen Moment, ich glaube so Multidimension Biodiversity Index, ja Multidimensional Biodiversity Index oder Biodiversity Intactness Index. Damit fangen Sie unmittelbar außerhalb der Fachwelt auch nicht so viel an. Also insofern sehe ich die Notwendigkeit, eine Kennziffer zu nehmen, nicht unbedingt, sondern bei Biodiversität könnte es Richtung Dashboard gehen, einige aggregierte Kennziffern und dann aber auch noch das, was Sie mit Ökosystemleistungen noch beschreiben. Also diese zwei Entwicklungspfade würde ich sagen, was einem nicht abhalten soll, je nach Zielpublikum, vielleicht auch Medien oder Presse, aggregierte Kennziffern mal zu verwenden. Aber um wirklich die gesamte Bandbreite auch nachvollziehbar zu halten, wäre ich für so eine Informationspyramide.
Ich würde, da ich jetzt inhaltlich dran bin, noch mal ein bisschen den Begriff Ökosystemleistungen hinterfragen wollen. Also es gibt ja einmal sozusagen die offensichtlichen, ich sag mal Wald, ja, Holzproduktion und wenn es nachhaltig ist, wie viel produziert der Wald eigentlich? Aber dann gibt es ja auch noch ein paar andere, also ich sag mal Fließgewässer und Auen, Stichwort Hochwasserschutz und all solche Dinge. Was von den Ökosystemleistungen berücksichtigt man denn bisher eigentlich? Ist man der Auffassung, man hat schon alle relevanten Prozesse so halbwegs verstanden. Also das eine ist ja sozusagen, was ein Ökosystem selber produziert. Aber dann ist es ja auch, gibt es ja auch eine Wechselwirkung mit dem, was Wirtschaft produziert und wo Ökosysteme eigentlich die Voraussetzung sind, ohne dass es so offensichtlich ist, würde ich mal behaupten. Also wie ist es um das Verständnis des Begriffs Ökosystemleistungen bestellt?
Ja, das ist in der Tat sozusagen in der Fachwelt ein richtiges Problem. Also es gibt Bereiche, wo das relativ eindeutig zu behandeln ist. Also das Thünen-Institut, was ja dem Landwirtschaftsministerium untersteht, hat das mal gemacht für den Bereich Wälder. Wie sehen da die Ökosystemleistungen aus? Und sind dann natürlich bei der Holzproduktion so bei ungefähr 7,1 Milliarden Euro pro Jahr gelandet. Sie sind dann bei CO2-Bindung, das konnte man dann da auch hochrechnen nach dem Stand, dann bei auch einem Wert, wenn man es sozusagen mit dem Emissionshandel multipliziert, bei über 1 Milliarde gelandet. Und sie sind im Bereich Erholungsleistungen über verschiedene Parameter, also in der Nähe von Städten ist die Nachfrage höher, da ist der Wert der Erholungsleistung größer oder bei seltenen Naturschutzgebieten auch. Und man ist auch gelandet bei ungefähr über 1 Milliarde. Da, wo es schwieriger ist, ist so in der Tat im Bereich Landwirtschaft, weil man da nicht genau weiß, was ist die Natur und was sind die Düngemittel oder so etwas. Ne? Da würde vielleicht die Tendenz eher dazu gehen, zu sagen, dass wir mal sehen, welche Leistungen werden von sozusagen verschiedenen agrarisch genutzten Böden beispielsweise noch erbracht. Ja? Also wiederum auch Kohlenstoffbindung zum Beispiel. Oder eben auch Beitrag von Flächen dann zur Biodiversität. Also da gibt es Untersuchungen, wo man dann sagt, es gibt ja auch Brachflächen, wie entwickeln die sich? Ja? Oder im Zusammenhang mit dem EU Restoration Law gibt es die Bandbreite zwischen man macht gar nichts, was übrigens die preiswerteste Variante ist und dann zum Teil bei der Wiederherstellung von Wäldern auch gute Effekte bringt. Oder man muss eben noch praktisch so Wiederherstellungskosten dann mit einrechnen. Also das ist so der Weg über Wiederherstellungskosten so ein Stück weit bei naturnahen oder geschädigten Gebieten. Und im Agrarsektor ist es in der Tat eine Sache für Spezialisten, je nachdem, was sie anbauen. Wenn es ein relativ naturnaher Anbau ist, kann man die Ökosystemleistungen höher anrechnen. Wenn es aber wirklich, ich sage jetzt mal, harte Agrarintensivlandwirtschaft ist, dann gibt es praktisch, es gibt Verfahren, die arbeiten mit sogenannten Biotopwertpunkten. Da wäre man dann bei Null. Ja. Also diese Biotopwertpunkte, das ist auch ein Verfahren, über 3-4 Jahre entwickelt, von dem Kollegen Herrn Schweppe-Kraft, der praktisch für jedes Biotop, was wir in Deutschland haben, auch nach Qualitätskriterien sozusagen ein Punktesystem vergibt. Und da sieht man dann eben, je niedriger das ist, umso stärker sozusagen denaturiert sind dann eben diese betreffenden Ökosysteme. Und da muss man dann sehen, wenn man die wiederherstellen will, also auch Agrarökosysteme, wo man sagt, wir investieren jetzt zum Beispiel in Randstreifen oder Ähnliches, da würde man dann eben Wiederherstellungskosten nehmen und die würden sich in solchen Punkten bemerkbar machen. Aber Sie haben recht, das ist keine einfache Aufgabe, da wo eben sehr intensive Nutzungen auch in urbanen Ökosystemen mit Naturleistungen sich überschneiden.
Vielen Dank. Ich habe jetzt noch Herrn Dr. Kraft auf der Redeliste. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist im Moment nicht der Fall. Herr Dr. Kraft, bitte schön.
Ja, danke, auch danke für den Vortrag. Aber ich habe da schon natürlich einige Fragen zur Gewichtung der Frage der Biodiversität. Denn Biodiversität kann ja auch künstlich sein oder künstlich erzeugt sein von Menschen. Um mal ein Beispiel zu bringen. Gebirgsfluss in den Alpen, der Lech, in dem ich wohne, der ist im Prinzip ein kalter, schnell fließender Gebirgsfluss mit einer sehr geringen Biodiversität. Sehr wenige Arten wohnen im Prinzip in so einem Gewässer. Und das ist er auch bis zur deutsch-österreichischen Grenze. Und ab der deutschen Grenze ist er, glaube ich, mit 36 Staustufen bis zur Donau in eine Abfolge von Seen verwandelt. Und diese Seen haben aufgrund von künstlichen, also vom durch den Menschen durchgeführten Fischeinsatz, zu einer viel, viel höheren Artenvielfalt geführt, die in diesem Fluss lebt, anstatt dass sie natürlich normalerweise leben würde. Daraus folgt natürlich auch eine weitere Biodiversität bei Insekten, beziehungsweise dann eben auch in den Ufern, in den künstlich geschaffenen Ufern von dieser Staustufe. Also inwiefern würde dann nach Ihrer Diktion der menschliche Eingriff mit Staustufen dazu führen, dass wir eine höheren Wert dieses Flusses auf einmal hätten, nur weil wir die Biodiversität erhöht hatten. Und die zweite Frage, die Frage der innerhalb der Biodiversität zwischen Qualität und Quantität. Heiße Gegenden, sowohl über Wasser als auch unter Wasser, zum Beispiel ein Korallenriff, ist eigentlich sehr nährstoffarm. Das führt eben dazu, dass eine sehr hohe Biodiversität existiert, weil es sehr, sehr große Spezialisierungen geben muss, der Fauna und auch der Flora, um die wenigen Nährstoffe zu bringen. Das sieht schön aus in einem tropischen Riff mit ganz vielen verschiedenen Arten. Wenn ich aber auf die andere Seite gehe, zu dort, wo große Nährstoffe sind, also nördliche Strömungen unter Wasser, da habe ich sehr wenige Arten, aber ich habe davon halt ganz, 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 ganz viel. Also wirklich 10.000 Tonnen von immer dem gleichen Fisch, die in riesigen Schwärmen leben. Oder wenn ich es über über der Erde in der Flora machen müsste, in den großen Taigangürteln, quadratkilometerweise schöne dichte Wälder, aber eigentlich immer der gleiche Baum. Also mit sehr, sehr geringer Biodiversitätsdichte. Warum sollte damit das tropische Riff, das nährstoffarm ist, einen größeren Wert haben mit hoher Biodiversität als die anderen Gegenden, die eine viel geringere Diversität haben, aber dafür wirklich Tonnen immer von dementsprechenden Flora oder Fauna, Flora oder Faunaart? Also wo ist da die Gewichtung zwischen Qualität und Quantität?
Ja, vielen Dank. Direkte Antwort, Herr Zieschank.
Ja, nun kommt meine Diskussion über irgendein Ökosystem irgendwo auf der Welt. Na, wenn man das mit einem anderen vergleicht, wie würde man das einschätzen? Also ich gehöre nicht zu der Fraktion jetzt, ich bin auch Politikwissenschaftler, die quasi jetzt als Ökologen sich auf den Weg machen, um einzelne Ökosysteme jetzt quasi zu bewerten im Verhältnis irgendwie zu anderen. Also was wir hier machen würden für Deutschland wäre eben quasi da, wo wir gute Daten eben haben zu Ökosystemleistungen, jetzt in den, gesagt, beispielsweise eben auch in urbanen Gebieten, eben da diejenigen, die vorhanden sind, eben zu nehmen. Und Sie haben natürlich recht, dass Sie sagen, viele sind davon menschlich geschaffen. Aber das ist ja auch etwas, was man dann gut, sage ich mal so, in einer Wirtschaftsberichterstattung ja mit aufnehmen könnte. Also wenn hier so etwas wie FFH-Gebiete geschaffen worden sind oder auch investiert wird, so wie das EU Restoration Law das ja eigentlich auch wünscht und das Global Biodiversity Framework von Kunming Montreal, da geht es ja auch darum, praktisch Biodiversität wiederherzustellen, dann lässt sich das schon mit aufnehmen. Also ich würde jetzt nicht die Rolle vertreten, was ist ein ursprüngliches Ökosystem oder Biodiversität und was ist ein künstliches, geschaffenes, sondern wenn man das messen kann an der Artenzahl, an der, wie Sie es auch gesagt haben, an bestimmten Ökosystemleistungen, die dieses System erbringt, dann denke ich, kann man das als Referenz nehmen und würde dann eben sehen, ob sich das dann verbessert oder verschlechtert. Und insofern ist es allerdings eine enge Kooperation sicher dann zwischen Biologen oder Ökosystemexperten und natürlich auch Statistikern. Das erfolgt aber auch. Aber insofern, das ist ja genau der Sinn von dem EU Restoration Law und auch ein Stück weit die Idee, die von der UN-Kommission mit vertreten wurde, nämlich dieses Ecosystem Accounting auch im Sinne von einer Verbesserung dann nutzen zu können. Das, denke ich, ließe sich eigentlich aus meiner Sicht gut kombinieren, weil eben diese Aktivitäten auch in diesem letzten Diagramm wiederum zu Investitionen in Naturkapital führen sollen. Das ist eine der Hauptaussagen dieses Wohlfahrtsindikatorensystems und auch der UN-Statistik, dass man dazu kommt, ja, in Ökosysteme genauso zu investieren wie in Bildung, Gesundheit, vielleicht eine neue Chipfabrik, die dann doch nicht gebaut wird.
Ja. Vielen Dank für die Beantwortung, Herr Zieschank. Damit sind wir am Ende der Redeliste angekommen. Ich wünsche allen noch einen guten Abend, einen guten Heimweg und eine gute Woche. Die Sitzung ist geschlossen. Danke sehr.